Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir Gottes Wort aus dem Evangelium nach Johannes aus dem 21. Kapitel. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir kennen alle den Fischzug des Petrus aus Lukas 5. Das kennen wir bereits seit Kindesbeinen an. Da beruft Jesus den Simon, den Fischer, von Beruf war er Fischer, den beruft Jesus damals am Anfang seiner irdischen Wirkungszeit, Menschenfischer zu werden. Und hier nun in Johannes 21, da ist es zunächst eben ganz ähnlich wie damals am Anfang, wie es Lukas in seinem 5. Kapitel berichtet. Wir hören, die Fischer waren draußen, die ganze Nacht haben sie fest gearbeitet, aber keinen einzigen Fisch haben sie in ihrem Netz gefangen. Dann draußen am Ufer steht ein Mann. Es ist Jesus, den die Jünger allerdings noch gar nicht erkennen. Und dieser Mann fordert sie nun auf: Werft das Netz noch einmal unmittelbar hier aus, also unmittelbar in Ufernähe. Und es ist ja längst heller Morgen geworden. Aber gegen alle Berufserfahrung werfen jetzt Simon Petrus und die anderen ihre Netze hier unmittelbar am helllichten Tage noch einmal aus, und sie machen jetzt den Fang ihres Lebens. Zunächst einmal finde ich das alles doch sehr erstaunlich. Die Kreuzigung von Jesus, sie liegt ja erst ganz wenige Tage zurück. Und die Jünger, sie waren ja über dieser Kreuzigung, über den Tod ihres Herrn, da waren die Jünger ja am Boden zerstört, ihre ganze Hoffnung, ihre Lebenshoffnung, sie war verflogen, sie war mit dem Sterben Jesu am Kreuz erloschen. Und dann am dritten Tage, da erlebten diese gleichen Jünger ja die wunderbare, herrliche Auferstehung ihres Herrn und Meisters. Und mehrfach ist ihnen danach Jesus als Auferstandener begegnet. Und der Thomas, der auch hier in unserem Bericht heute Morgen genannt wird, es war der, der zunächst Jesus nicht begegnet ist und der gar nicht glauben konnte, was die anderen Jünger ihm erzählt haben, dass der Herr auferstanden ist. Und wir kennen das alle, wie Jesus noch einmal dem Thomas begegnet und ihn auffordert, seine Finger in die Wunde auf seiner Seite hineinzulegen. Und dieser Thomas erkennt mit den anderen Jüngern, ja, es ist unser Herr und Meister Jesus Christus. Jesus lebt wunderbar. Was für eine radikale, auch emotionale Wendung findet da im Leben dieser hartgesottenen Männer statt. Vom Tode zu betrübt, hin zum Himmel hochjauchzend. Ja, und was machen jetzt die Jünger eben wenige Tage später? Sie gehen einfach wieder ihrem Beruf nach. Sie machen das Boot nachts fertig, zum Fischen zu gehen, um ihren Broterwerb beizuschaffen. Auf den zweiten Blick, liebe Gemeinde, ist das vielleicht gar nicht alles so besonders erstaunlich. Schauen wir auf unser Leben. Kennen wir nicht auch solche Situationen? Da büffeln wir meinetwegen seit Monaten hin auf eine Prüfung. Wir sind längst ausgelaugt und niedergeschlagen, wissen nicht, wie wir diese schwere Prüfung überhaupt schaffen sollen. Dann kommt der Tag der Prüfung und wenige Tage später erhalten wir das Ergebnis. Wir haben bestanden. Welch eine Erleichterung und Freude steigt in uns auf. Man merkt förmlich innerlich, wie leicht sich das Leben mit einem Schlage wieder anfühlt. Aber nach kurzer Zeit ist man schon wieder in seinem Alltag mittendrin, entweder beim Weiterstudieren oder in seinem Beruf. Oder andersherum, da ist eine Prüfung vielleicht sogar schiefgelaufen, obwohl man viele Wochen gebüffelt hat. Wer von uns kennt nicht Misserfolg? Misserfolg in Schule, im Studium, im Beruf. Und am liebsten möchte man in solchen Misserfolge in solchen schweren Stunden die ganzen Brocken hinwerfen und aussteigen. Aber oft sind gerade das Zeiten, besondere Zeiten, Zeiten der Bewährung. Und wenige von uns haben dann vielleicht später erkannt im Rückblick auf ihr Leben, es ist trotz allem, was mir damals geschehen ist, trotz der Misserfolge, trotz der Enttäuschungen, die ich durchzustehen hatte, es ist alles wieder auf die gute Bahn gekommen. Gott hat gerade in diesen Misserfolgen in mir und an mir gewirkt. Und nun geht das Leben, mein Alltag, es geht weiter. Oder da sehnt sich ein junger Mensch nach dem Partner seines Lebens. Eine tiefe, große Sehnsucht, eine Hoffnung auf einen Lebensgefährten. Aber es vergeht Jahr um Jahr. Und die Sehnsucht und die Hoffnung, sie werden auf eine große Geduldsprobe gestellt. Und dann eines Tages eine kleine Begegnung, ein Kennenlernen, die große Liebe, Verlobung, Heirat, schweben auf Wolke 7 und mit einem Schlage sind all die entbehrungsreichen Jahre vergessen. Und nach den Flitterwochen, da fängt eben auch ganz schnell wieder der Alltag an. Jetzt zwar zu zweit und glücklich, aber das Leben mit seinen Herausforderungen, es geht eben weiter und es will bewältigt werden. Oder als letztes, da kann ich auch aus eigenem Erleben berichten, wie in ähnlicher Weise eine Begegnung mit Gott ablaufen kann. Ich bin seit Kindesbeinen an im Glauben aufgewachsen, viele Jahre in der Jugendarbeit, dann Hauskreise und in der Gemeinde unterwegs. Nach der Heirat mit Silvia gingen wir dann eine Zeit lang in einen Hauskreis des Marburger Kreises. Und so besuchten wir ein Seminar zur Mitarbeiterfortbildung. Und in diesem Seminar gab es eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben. Also im Angesichte Gottes, im Angesichte seines Wortes, das eigene Leben reflektieren und betrachten und zu schauen, ja, wie sieht es eigentlich aus mit dem Maßstab Gottes, mit seinem Wort und mit dem, wie ich mein Leben gestaltet habe und gestalte. Erkennen, wie weit man selbst weg ist von diesem heiligen Willen unseres Gottes. Erkennen, wo man selbst Sünde getan hat. Und dann in der Seelsorge, im Beichtgespräch, von einem Glaubensbruder, ja vor ihm alles eingestehen und es zutiefst bereuen. Es ist eine meiner tiefsten Stunden gewesen. Keine Ausreden mehr, man ist selbst beschämt, am Boden, nichts mehr vorzubringen, man kann sich nicht mehr selbst entlasten, man will es auch gar nicht mehr. Tränen fließen, Tränen der Erschütterung über sich selbst. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, du bist bei mir. In dieser tiefsten Stunde, in einer tiefen Lebensstunde, denn Gott ganz nah bei sich zu fühlen, ihn am tiefsten zu erleben, eine wunderbare Gottesbegegnung zu haben. Und dann die eigene innere Leere, sie wird auf einmal gefüllt mit Gottes Barmherzigkeit, mit all seiner Gnade und mit all seiner Liebe. Man hört, du bist mein Kind. Für dich ist Jesus am Kreuz gestorben. Für all deine Verfehlungen, für dein ganzes verfehltes Leben hat Jesus sein Leben hingegeben. Sein Blut allein ist deine Rettung und deine Hoffnung. Dir ist vergeben, du bist frei. Und wie gesagt, in dieser schweren Stunde einen Glaubensbruder an der Seite zu haben, der alles gehört hat und bezeugen kann und der im Namen Jesu einem mir das, ja, die Vergebung unseres Herrn zusprechen kann, von Angesicht zu Angesicht im Namen des dreieinigen Gottes. Das ist Leben auf Wolke 7 im Quadrat, liebe Gemeinde. Aber auch nach dieser tiefen Gotteserfahrung, nach dieser befreienden Entlastung, auch nach diesem Wochenende ging es ja zurück wieder in den Alltag. Bei all unseren Misserfolgen, liebe Gemeinde, die wir in unserem Leben haben, bei allen Enttäuschungen, bei allen Durststrecken, Jesus will sich damit nicht abfinden. Jesus will nicht, dass dein Leben am Boden bleibt, dass dein Leben scheitert oder an die Wand fährt. Das ist für Menschen, die gerade in einer so schweren Situation drinstecken, die in der Trübsal mittendrin sind, für die ist das manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, dass am Horizont diese große, wunderbare Hoffnung für uns ausgemalt ist. Denn oft ist es ja so, dass die Sehnsüchte, die wir haben im Leben, die Hoffnungen und Pläne, die wir Menschen für unser Leben haben, dass die ja oft gar nicht übereinstimmen mit dem, was Gott für unser Leben und mit unserem Leben eigentlich will. Und so ist es oftmals, dass man in irgendeiner Sackgasse des Lebens steckt und nichts versteht und nicht weiß, wie es weitergeht, auch nicht versteht, warum Gott das zulässt oder warum Gott mich gerade auf diesem oder jenem Wege führt. Aber Gott kann und will gerade in diesen tiefsten Stunden unseres Lebens ja diese Zeit gebrauchen, um uns sein wunderbares Ziel vor Augen zu malen, um uns vorzubereiten auf eine größere Aufgabe. Entscheidend ist, liebe Gemeinde, dass wir eben auch in allen Tiefzeiten unseres Glaubens, und da erinnere ich an eine Predigt vor wenigen Wochen über Hiob, dass wir gerade in den Tiefzeiten unseres Glaubens weiterhin auf Jesus Christus hören, an ihm festhalten, an ihm dranbleiben, mit ihm verbunden bleiben. Und genau das dürfen wir heute Morgen lernen am Simon Petrus mit seiner Erfahrung vom Fischzug. Die ganze Nacht hatten sie hart gearbeitet und keinen Erfolg, keinen einzigen Fisch gefangen. Und als sie hörten auf Jesus, da warfen sie gegen alle ihre eigene Vernunft, gegen ihre ganze Berufserfahrung noch einmal das Netz aus. Und sie machten einen riesigen Fang. Erst in diesem Moment hat der Lieblingsjünger Johannes erkannt, der am Ufer uns befohlen hat, das Netz auszuwerfen, es ist unser Herr und Meister Jesus Christus. Wir müssen uns an dieser Stelle klar machen, liebe Gemeinde, wir befinden uns gerade noch in der Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsten. Der Heilige Geist hatte also noch nicht Wohnung im Leben der Menschen genommen. Das stand erst noch bevor am Pfingsttage. Wir haben es ja heute da wesentlich besser als zu jener Stunde am See Genezareth, die Jünger. Der Heilige Geist, er hat ja Wohnung in uns genommen. Er lebt in uns und er lehrt uns alles, was wir im Leben brauchen und von unserem Leben und über unser Leben verstehen sollen. Entscheidend ist und bleibt, dass auch wir als Jünger Jesu immer am Wort Gottes dranbleiben, dass wir dieses Wort fleißig studieren und dass wir danach forschen, was Jesus mit seinem Wort uns in unserer Lebenssituation, in unserem Leben sagen will. An jedem neuen Tag für unser ganzes Leben. Und dazu, damit wir da dranbleiben, dazu braucht es eine große Begeisterung und eine große Sehnsucht. Und genau diese Begeisterung und Sehnsucht können wir von Petrus hier lernen. Denn nachdem er gehört hatte, dass Jesus bezeugt, es ist der Herr, was macht Petrus? Er schmeißt sich aus dem Boot ins Wasser hinein, um flugs ganz schnell zu seinem Herrn und Meister zu kommen. Das heißt, er lässt die anderen im Boot zurück, die sollen mal schön die Arbeit machen. Für ihn hat er nur eines Wichtigkeit, ganz schnell zu Jesus zu kommen. Begeisterung, Sehnsucht spürt man in diesem Moment bei diesem Mann. Und wir dürfen wissen, dass wenn wir so an Jesus Christus dranbleiben, wenn wir verbunden bleiben mit ihm, dann wird er mit uns auch zum Ziel des Lebens gelangen. Dann werden wir mit ihm ein erfülltes Leben haben, erfüllt mit ihm, mit seinem Wort und mit dem Heiligen Geist. Aber das ist oftmals nicht so, wie wir das von unserem Leben uns erträumt haben oder vorgestellt haben. Wir sind als Menschen immer schnell dabei, Pläne zu machen und wissen, was gut für uns ist. Da soll morgen das geschehen, in einem Monat das, in so und so vielen Jahren will ich das haben und irgendwann mal, wenn ich in Ruhestand bin, so und so. Kennen wir alles, wir machen diese Pläne. Aber Gottes Pläne mit uns sind oft andere. Und deshalb geht es darum, an Gott dran zu bleiben, mit ihm verbunden zu bleiben, um nach seinem Willen zu leben. Und deshalb, liebe Gemeinde, findet ein Christenleben seine Erfüllung und Bestätigung niemals an irdischen Gütern, weder am Reichtum noch an der Macht noch an Erfolg, Sex, Geld oder Freizeit oder was auch immer. All diese irdischen Sachen sind Geschenke Gottes, die er uns vielleicht gibt oder auch nicht gibt. Aber Erfüllung finden wir in diesen Dingen niemals. Auch das lernen wir an dem Fischzug Petri heute Morgen. Denn das Ziel von Jesus war ja in jener Stunde nicht, dass die Jünger nun einen fetten Fang an diesem Morgen machen, um diese vielen Fische dann gut verkaufen zu können und ja einen guten Broterwerb zu haben. Dazu hätte es ausgereicht, wenn einfach das Netz voll gewesen wäre und dann die Erzählung hier abgebrochen hätte. Aber nein, der Evangelist Johannes, er berichtet hier ganz genau, und er war ja bei diesem Fischzug selbst dabei. Er berichtet genau, dass sie 153 Fische gefangen hatten. An dieser Zahl, liebe Gemeinde, da wurde schon viel herumgerätselt. Diese Zahl 153 ist tatsächlich auch in der Mathematik eine ganz außergewöhnliche Zahl. Wer da ein Gefühl dafür hat, der kann das gerne mal googeln. Ich bin da kein Fachmann dafür, aber man kommt ins Staunen, wie außergewöhnlich genau diese eine Zahl 153 in der Mathematik ist. Interessant aber für unseren Zusammenhang heute Morgen ist, dass der große Kirchenvater Hieronymus im 4. Jahrhundert auch nach dieser Zahl forschte. Ihm war klar, das kann keine Beliebigkeit sein, keine Zufälligkeit sein, dass diese Zahl von 153 Fischen hier aufgeschrieben ist. Und was hat er festgestellt in seinen Forschungen? Er hat gefunden in einer zoologischen Abhandlung zur Zeit Kaisers Mark Aurel, dass dort beschrieben wird, dass also zu jener Zeit die Menschen wussten, es gibt nach damaligem Kenntnisstand genau 153 verschiedene Arten von Fischen. Diese 153, damit wird also hier in unserem Abschnitt eine Gesamtheit beschrieben. Eine Vollzahl wird hier beschrieben. Und da Jesus ja schon am Anfang seiner Wirkungszeit bei der Berufung seiner Jünger ihnen verheißen hatte, dass sie zu Menschenfischern berufen werden und ausgebildet werden, so ist das hier jetzt ein Hinweis darauf, dass diesen Männern denn der Auftrag gegeben ist, dieses Evangelium von Jesus Christus eben nicht nur den Juden zu verkündigen, sondern allen Menschen. Allen Menschen aller Völkersprachen und in allen Kulturkreisen. Es geht hier um die Vollzahl, um die Gesamtheit. Dieser Fischfang hier, der im Johannes 21 berichtet wird, ist die Beauftragung für die Weltmission. Es ist also nichts anderes als der Missionsbefehl, den Matthäus in seinem letzten Kapitel uns überliefert, als Jesus als Auferstandener kurz vor seiner Himmelfahrt die Jünger ausrichtet auf ihr Tun für das Reich Gottes. Also hier alles versammelt in dem einen Netz, das nicht zerreißt. Das heißt, alles kommt heim in die Vollendung, Gottes hinein. Alles hinein in die eine göttliche Einheit. Alles wird hineingenommen, auch dein Leben. Alles wird hineingenommen in diese Dynamik von Jesus Christus, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Alles, liebe Gemeinde, kommt von Jesus Christus her und alles führt auf ihn hin. Eben auch sein Ruf an dich und seine Beauftragung für dich am Reich Gottes mitzuwirken. Es geht aber, liebe Gemeinde, in diesem Fischzug der Jünger nicht nur darum, auf Jesus zu hören und also auch die Netze auszuwerfen. Nein, es kommt jetzt noch ein zweites hinzu. Es heißt, als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Das ist ja hochspannend. Da kommen also die Jünger an Land und da brannte bereits am Ufer ein Feuer und da lagen auch schon Fische und Brot darauf. Fisch und Brot, wie auch bei der Speisung der 5000 es gewesen war. Und bei dieser Speisung der 5000, da hatten die Jünger damals Jesus fünf Brote und zwei Fische gegeben. Und als alles unter diese große Menschenmenge verteilt war, was blieb übrig? 12 Körbe voll, heißt es dort. Also die Vollzahl der 12 Stämme Israels. Wenn wir also die 153 Fische im Netz deuten hin auf die Vollzahl aller Völker, der ganzen Menschheit, dann deuten die Fische hier, die bereits am Ufer im Feuer oder auf dem Feuer gelegen waren, auf das Volk der Juden hin. Und genau dies hängt mit dem Erwählungshandeln Gottes zusammen. Gott hat bei einem einzigen angefangen, die Menschheit zu erwählen, bei Abraham. Dann kamen die Stammväter des Glaubens, das Volk Israel. Aber es geht weiter. Aber das hat alles Stufen. Und Jesus hat das auch klar in seinen irdischen Tagen bezeugt. Erinnert euch, wie Jesus zu jener kanaanäischen Frau sagte, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es ist zwar so, dass Gott von Anbeginn an, als er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, das Heil aller Menschen im Blick hatte. Aber zu seinen irdischen Tagen, als Jesus hier auf dieser Welt gewirkt hatte, Da war er nur zum Volk der Juden, zu seinem eigenen Volk gesandt. Das Weitertragen des Evangeliums, der frohen Botschaft von Kreuz und Auferstehung in alle Welt hinaus, das ist die Beauftragung von Jesus an seine Jünger, also auch an uns. Und so ist es ja dann auch Stück für Stück geschehen. Das könnt ihr alles nachlesen in der Apostelgeschichte. Aber das war noch immer nicht alles, was sich an jenem Morgen am Ufer des Sees Genezareth ereignet hatte. Jetzt spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Jesus macht satt. Er sättigt nicht nur die Mägen seiner Jünger. Nein, Jesus sättigt den ganzen Menschen an Leib, Geist und Seele. Das Brot erinnert zunächst an das Manna, also die Speise, die Gott den Israeliten gegeben hatte, Tag für Tag zur Zeit der Wüstenwanderung. Damit hatte er damals sein Volk leiblich versorgt. Und in Überbietung dieses Manna sagte Jesus, der Bericht steht in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Wie bei der Einsetzung des heiligen Abendmahls, wenige Tage nur vor dieser Begebenheit am Ufer des Sees Genezareth. Wenige Tage zuvor, wie bei der Einsetzung des heiligen Abendmahls, sagt Jesus seinen Jüngern hier: Haltet das Mahl. Das Brot wird hier zum Hinweis auf den Gastgeber selbst. Dieses Brot, es ist das geopferte und verherrlichte Brot des Lebens. Es ist das Brot, das uns zur himmlischen Speise wird. Jesus gab sein Leben zum Opfer, damit wir bei seinem himmlischen Vater ein neues Lebensrecht geschenkt bekommen. Auf geheimnisvolle Weise verbindet sich Jesus Christus, ja, in der Kraft seines Opfers und der Gabe seines Leibes, hier in irdischen Dingen, eben dem Brot und dann beim Abendmahl auch im Wein, verbindet er sich mit uns. Das ist der neue Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Äußerlich besehen ein ganz karges Mahl. Ein wenig Brot, ein wenig Wein, auch hier auf unserem Altar. Aber es ist das Kostbarste, was Jesus uns geben kann. Das Kostbarste, was für uns bereitet ist. Es ist sein geopferter Leib und sein vergossenes Blut, beides verherrlicht durch die Auferstehung. Und so teilt es sich uns aus, damit wir Frieden haben. Frieden haben mit dem himmlischen Vater und in Freiheit leben dürfen, in der Freiheit der Kinder Gottes. Und noch ein letztes, der Fisch. Der Fisch weist seither immer auf den göttlichen Gastgeber hin. Und deshalb hatten die Christen bereits im ersten Jahrhundert, als sie von den Römern verfolgt wurden, weil die Christen nicht bereit waren, vor dem Standbild des Kaisers auf die Knie zu gehen und den Kaiser als Gott anzubeten, deshalb wurden sie verfolgt, da hatten die Christen sich ein Geheimzeichen gemacht, den Fisch. Und die einzelnen Buchstaben des griechischen Wortes Fisch, das heißt Ichthys, das sind die Anfangsbuchstaben folgender Worte: Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Brot und Fisch legte Jesus seinen Jüngern hin. Beides weist auf ihn. Beides weist auf seine göttliche Sendung, auf sein Opfer zum Heil von uns Menschen. Es weist hin auf ihn, auf den auferstandenen und verherrlichten Gottessohn, der auch uns heute in dieser Stunde einlädt und auffordert: Werft eure Netze aus, kommt und haltet das Mahl. Die Jünger damals, sie haben sich darauf verlassen, dass Jesus zu ihnen steht, indem sie diesen Auftrag von Jesus tun und sich von ihm Woche für Woche stärken lassen. Das dürfen und das sollen auch wir in gleicher Weise tun, in den Höhen und Tiefen unseres Lebens, in unserem Alltag, die Begegnung mit unserem Herrn suchen, im Gottesdienst, bei der Feier des Heiligen Mahls und ja, uns von ihm dienen lassen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.